Viele munkelten ja zuletzt über ein Liebes-Comeback zwischen dem FC Bayern und Julian Nagelsmann. Doch nix da. Nagelsmann geht nicht zurück zu seiner Ex, sondern genießt lieber noch ein wenig Zweisamkeit mit seiner neuen. Nagelsmann verlängert nämlich seinen Vertrag als Bundestrainer vorzeitig bis 2026. Ja, Michael, was sagst du dazu?
Ja, hi Caro erstmal. Nach der Verlängerung von Rudi Völler kam es mir jetzt nicht mehr ganz so überraschend. Aber ja, ist natürlich ein Risiko, dass der DFB eingeht. Und es ist natürlich auch so eine Art Dominostein bei der Trainersuche des FC Bayern.
Ja, du sagst es, dementsprechend gibt es viel zu besprechen. Zum einen mit unserem DFB-Reporter Oliver Hartmann, aber auch mit unserem Kicker-Reporter, der für die Bayern zuständig ist, Georg Holzner nämlich. Es ist also eine vollgepackte Folge, deswegen schnell rein in die News.
Leroy Sané wird dem FC Bayern beim Bundesligaspiel bei Union Berlin am Samstag fehlen und womöglich auch darüber hinaus. Der Flügelspieler hat Schmerzen am Schambein und soll die Reise nach Berlin aller Voraussicht nach nicht antreten. Für die Spiele gegen Eintracht Frankfurt kommende Woche und das Champions-League-Hinspiel gegen Real Madrid am 30. April wird es, Zitat Thomas Tuchel, ein Wettlauf mit den Schmerzen.
Holstein Kiel führt die zweite Liga als Tabellenführer an und alle Zeichen stehen aktuell auf Aufstieg. Heute gab der Verein bekannt, die Lizenzen für die kommende Saison, also für die erste und zweite Liga, bekommen zu haben. Allerdings unter Auflagen. Im Bereich Stadion und Medieninfrastruktur muss der Verein im Falle eines Aufstiegs noch nachbessern. Bislang spielt Kiel mit einer Ausnahmegenehmigung im Holstein-Stadion, denn die DFL moniert eine zu geringe Sitzplatzanzahl und eine zu alte Haupttribüne.
Julian Nagelsmann kehrt nicht zurück zum FC Bayern, sondern bleibt beim DFB. Der Bundestrainer hat seinen Vertrag bis 2026 verlängert. Ja, es ist eine Entscheidung, die die Nationalmannschaft beeinflusst, die aber auch den FC Bayern in hohem Maße beeinflusst. Und deshalb haben wir heute gleich zwei Kollegen zu unserem Thema des Tages eingeladen. Unseren Kicker-Chefreporter Oliver Hartmann und unseren Bayern-Reporter Georg Holzner. Hallo zusammen.
Ja, gut, hallo.
Hallo in die Runde.
Oliver, fangen wir mal mit dir an. Als Rudi Völler vor knapp zwei Wochen seinen Vertrag als DFB-Sportdirektor verlängert hat, da hast du im Kicker-Kommentar geschrieben, dass das kein Vorbild von Nagelsmann sein sollte und die Zukunft des Bundestrainers an einen erfolgreichen Turnierabschluss gekoppelt werden sollte. Das ist jetzt nicht passiert. Wie bewertest du denn jetzt diese vorzeitige Verlängerung mit Nagelsmann? Ist es ein Fehler?
Ja, zunächst mal ist es ein starkes und klares Bekenntnis von Julian Nagelsmann zum DFB. Und es ist zunächst auch mal ein Erfolg für den DFB, weil er in dieser wichtigen Personalie erstmal Klarheit hatte. Ich habe das damals ja geschrieben, nicht weil ich Nagelsmann nicht qualifiziert halte, Bundestrainer über das Turnier hinaus zu sein, sondern weil ich aus den Erfahrungen der Vergangenheit der Meinung bin, dass ein Freibrief vor einem Turnier selten gut getan hat. Das war bei Joachim Löw 2018 der Fall und das war auch bei Hansi Flick jetzt bei der Katar-WM der Fall. Dass es dort einen erfolgsorientierten Passus geben sollte. Und es ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass es den gibt. Also ich glaube, man kann schon davon ausgehen, dass diese Vertragsverlängerung in erster Linie beinhaltet, dass beide Seiten über diese Europameisterschaft hinaus bis zur WM 2026 zusammenarbeiten wollen. Aber dass man da auch einen Passus gefunden hat, der beiden Seiten ermöglicht, bei einem absolut unbefriedigenden Turnierabschluss die Dinge dann doch eben kurz nach dem Turnier aufzulösen.
Ja, Georg, viele fragen sich natürlich auch, nachdem die Entlassung vor einem Jahr bei den Bayern für Julian Nagelsmann ja zum einen überraschend kam und auch etwas unschön verlaufen ist, inwiefern natürlich die Entscheidung heute dadurch auch beeinflusst wurde.
Da war es am Ende wieder kein schöner Weg, wie man sich getrennt hat, aber er hatte sich abgezeichnet. Ob das Ganze jetzt heute noch eine Rolle gespielt hat für die Entlassung im vergangenen Jahr, das glaube ich eher nicht, sondern ich glaube einfach, dass es beim FC Bayern eine zu starke Opposition gab im Verein, die sich gegen eine erneute Beschäftigung oder gegen ein erneutes Engagement beim FC Bayern ausgesprochen hat. Dem war sich Nagelsmann sicherlich bewusst oder das sollte auch bis zu ihm durchgedrungen sein, nehme ich an. Ich habe schon Zweifel, ob Max Eberl mit seinem Vorstoß überhaupt erfolgreich gewesen wäre oder ob dieser Vorstoß nicht einfach abgelehnt worden wäre beim FC Bayern. Und somit hat Julian Nagelsmann mit Sicherheit beim DFB die für sich bessere Entscheidung getroffen und ist in einer potenziellen Absage beim FC Bayern auch zuvor gekommen. Und Von daher hat Julian Nagelsmann die für ihn wahrscheinlich richtige Entscheidung getroffen.
Wie geht denn der FC Bayern jetzt damit um, nach Xabi Alonso auch noch Julian Nagelsmann als nächste Option zu verlieren? Hast du da schon was gehört aus dem Verein? Ist jetzt Ralf Rangnick tatsächlich in der Pole Position?
Ja, Ralf Rangnick war immer ein heißer Kandidat beim FC Bayern. Es war nur in der öffentlichen Wahrnehmung, wurde es teilweise vielleicht etwas anders dargestellt oder nach außen transportiert, weil einfach Julian Nagelsmann hier in Deutschland und aufgrund seiner Bayern-Vergangenheit natürlich auch extrem polarisiert und extrem interessiert die Leute. Aber Ralf Rangnick wird seit Wochen heiß diskutiert. Es gab natürlich auch schon Kontakt und Gespräche der Bayern-Verantwortlichen mit ihm. Die Frage ist, ob Ralf Rangnick einfach auch sich in der Rolle des Bayern-Trainers sieht. Und das wird jetzt in den nächsten Tagen zu klären gehen.
Eber will ja bis Ende April Klarheit haben, wie es weitergeht, also noch vor den Halbfinalspielen in der Champions League gegen Real Madrid. Inwiefern wackelt dieser Zeitplan durch die Entscheidung von Nagelsmann für den DFB jetzt oder kann man den Zeitplan einhalten?
Ich glaube, dass der Zeitplan losgelöst ist von Julian Nagelsmann, weil ich einfach dabei bleibe, dass nicht nur Julian Nagelsmann sich gegen den FC Bayern entschieden hat, sondern weil ich auch der Überzeugung bin, dass Julian Nagelsmann beim FC Bayern ohnehin kein Trainer geworden wäre, weil es eine zu starke Opposition gibt. Also damit musste der FC Bayern sowieso rechnen, dass es sich wahrscheinlich auch an anderen Kandidaten hinausläuft. Und deshalb, der FC Bayern ist nach wie vor im Zeitplan. Natürlich wollen die das gern bis Ende April haben. Wenn es eine Woche später wird, ist es vielleicht ungünstig oder vielleicht nicht gewollt, aber dann wird man es am Ende auch noch verkraften können. Nichtsdestotrotz, der FC Bayern hat Kandidaten. Ralf Rangnick ist ganz oben auf. Und sollte Ralf Rangnick sich nicht in dieser Rolle sehen, gibt es mit Sicherheit noch eine Möglichkeit, womöglich, wo man ein Jahr überbrückt mit Optionen für diesen Trainer, wo man sich dann zusammenhockt in dem Jahr und sagt, hey, war das gut, war das nicht gut? Macht man weiter, macht man nicht weiter? Wenn man nicht weitermacht, gäbe es noch Möglichkeiten, dann 25 mit Sebastian Hoeneß, mit Xabi Alonso, mit Jürgen Klopp, die alle dann theoretisch zu haben wären. Da kann sehr, sehr viel passieren, aber nichtsdestotrotz will der FC Bayern definitiv jetzt in den nächsten 10 Tagen eigentlich einen Trainer fix machen.
Oliver, lass uns nochmal aus DFB-Sicht vorausblicken. Inwiefern hilft denn jetzt diese Planungssicherheit vor der Heim-EM dem Verband und inwiefern hilft es auch Julian Nagelsmann?
Na, dem Verband hilft natürlich, dass er Ruhe in diese ganzen Personalfragen reinbringt, dass das Turnier nicht begleitet wird von den Fragen, was passiert danach, wer wird's, wie geht's weiter. Da war die Verpflichtung, also die Verlängerung mit Rudi Völler ein wichtiger Baustein und die mit dem Bundestrainer jetzt natürlich der zweite. Bei Nagelsmann ist es so, er hat ja, als er als Bundestrainer anfing, bei diesen Lehrgängen schon immer durchblicken lassen, dass er sich eigentlich ja nicht als Nationaltrainer sieht, der seine Mannschaft nur alle paar Wochen mal zusammenbekommt, sondern dass er sich eigentlich schon in der Rolle sieht, täglich mit der Mannschaft arbeiten zu wollen. Da hat es im März dann augenscheinlich doch ein Umdenken gegeben, auch natürlich bedingt durch die Erfolgserlebnisse dort und die Tatsache, dass er gemerkt hat, dass er mit seinen Maßnahmen Erfolg hat. Ich kann mir schon vorstellen, dass er auch Gefallen gefunden hat an dieser großen Bühne, die eine Nationalmannschaft einfach für einen Trainer auch ist, auch mediale Bühne, eine Europameisterschaft dann auch nur im eigenen Land. Das ist schon was, wo man dann als Trainer auch öffentlich glänzen kann. Und die Vorzeichen, dass es vielleicht dann im Juni, Juli dazu kommt, die sind ja seit dem März deutlich besser geworden als noch im vergangenen Jahr. Also es ist für ihn schon jetzt auch eine Gelegenheit, Renommee zu gewinnen als Trainer. Weil wenn er am Ende als derjenige dasteht, der den deutschen Fußball aus dieser Tal Sohle herausgeführt hat, in die sie 2018 reingeraten ist. Das würde dann schon etwas sein, was dem Renommee sehr gut tut. Und da muss er nicht gleich den Titel gewinnen, wenn es dann eine überzeugende Auftritte sind bei der Europameisterschaft und dann irgendwo das im Halbfinale endet, wäre das sicherlich auch keine Enttäuschung.
Nagelsmann hat ja jetzt auch die Mannschaftsstruktur zuletzt stark verändert. Jetzt ist er aber seit heute kein Projektarbeiter mehr für die Heim-EM, sondern er ist der Bundestrainer der nächsten Jahre. Glaubst du, das ändert etwas an seiner Herangehensweise?
Glaube ich jetzt erstmal nicht. Die Dinge, die entscheidenden Fragen, wie es dann weitergeht, werden sicherlich auch ein bisschen vom Turnier abhängig sein und die wird auch Julian Nagelsmann nicht alles bestimmen können. Also ob Toni Kroos sich entscheidet, über die Europameisterschaft hinaus bei der Nationalmannschaft zu bleiben oder ob er das tatsächlich, wie ursprünglich geplant, nur als Projekt sieht, ist eine offene Frage. Wie geht es mit Manuel Neuer weiter? Ist auch eine offene Frage. Nach dem Turnier ist es ja immer so, dass Spieler dann für sich entscheiden, dass sie aus Altersgründen dann zurücktreten wollen. Das halte ich jetzt dann auch bei der Europameisterschaft schon für denkbar, dass das passiert. Also ich glaube nicht, dass er seine Herangehensweise grundlegend ändern wird. Ich glaube aber auch nicht, dass für die Spieler, die jetzt nicht berücksichtigt wurden und wahrscheinlich auch bei der Europameisterschaft nicht berücksichtigt werden, das zwangsläufig bedeutet, dass sie dann die nächsten 2 Jahre auch keine Aussicht haben, wieder in die Nationalmannschaft berufen zu werden. Das wird schon dann auch vom Leistungsprinzip abhängen.
Dann Georg, Oliver, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und uns die beiden Seiten, die Julian Nagelsmann sozusagen auf dem Tisch hatte, mal beleuchtet habt.
Sehr gerne.
Danke euch.
Ja, wir kommen zum Abschluss noch zu einem anderen sehr wichtigen Thema, nämlich zum Klimaschutz. An diesem Wochenende steigt in der dritten Liga, nämlich zum zweiten Mal, der Aktionsspieltag Klimaschutz. Und ganz spannend dabei, wusste ich auch nicht, der Initiator ist ein Spieler, nämlich Mael Korbos von Arminia Bielefeld. Und unsere Hostkollegen Yannick und Matthias, die haben mit ihm über diesen Aktionsspieltag gesprochen.
Am Wochenende steigt der zweite Aktionsspieltag Klimaschutz in der dritten Liga. Unter dem Motto „Unser Spiel, unsere Verantwortung“ haben sich einige Clubs aus der dritten Liga zusammengeschlossen, um den Stadionbesuchern das Thema näher zu bringen und damit ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie wichtig der Klimaschutz für uns ist. Hauptinitiator der Aktion ist Bielefeld-Profi Mael Korbos und heute ist er hier zu Gast. Hi Mael.
Hi, grüßt euch. Danke, dass ich hier sein darf.
Ja, sehr gerne. Erklär uns doch mal, warum du dich persönlich so stark für dieses Thema interessierst und ja auch engagierst.
Ich bin einfach in der Natur aufgewachsen, viel in den Bergen gewesen und man merkt schon, dass es jedes Jahr ein bisschen anders aussieht. Ich glaube, das hat irgendwann einen Effekt für einen Junge, der gerne draußen ist. Und das hat mir schnell gezeigt, dass wir als Menschheit irgendwas Falsches machen.
Erklär doch nochmal ganz kurz unseren Hörern, wo genau du aufgewachsen bist, weil du das gerade sehr schön beschrieben hast, wie es bei dir aussieht, aber vielleicht weiß nicht jeder ganz genau deine Story. Erzähl uns mal.
Ja, also ich bin in den USA aufgewachsen, in New Jersey. Also New Jersey ist nichts Besonderes im Sinne von Natur, aber meine Eltern kommen aus Frankreich, kommen aus den Alpen und da waren wir jedes Jahr unterwegs. Ob es Skifahren war oder im Sommer wandern oder was auch immer. Wir waren immer da, wunderschön. Man geht Skifahren und man merkt, dass es weniger Schnee gibt. Die Gletscher, die sind ja, es gibt immer weniger davon. Wo man früher auch im Sommer Skifahren konnte, kann man jetzt gar nicht mehr. Das finde ich irgendwie so traurig, dass wir uns irgendwie selber im Weg stehen. Es ist ja, ich will nur bedeuten, das ist auch ein Luxusproblem. Ne? Es gibt viel schlimmere Sachen mit dem Klimawandel. Das ist mir auch bewusst. Wir können vielleicht gleich ein bisschen mehr inhaltlich da reingehen. Aber das war nur meine Erfahrung, sehr privilegierte Erfahrung, aber trotzdem etwas, was mich dann ja ein bisschen aufgeweckt hat.
Ja, erklär uns doch mal, was genau passiert denn jetzt an diesem Aktionsspieltag? Wie können sich die Fans da informieren?
Ja, also es ist unterschiedlich von Verein zu Verein. Es war auch, ich glaube, ich darf das ehrlich sagen, schwierig, so viele Vereine zusammenzubringen und dass sie halt alle zusammen mit einer Sache oder mit 3, 4, 5 Sachen einverstanden, also gemeinsam was tun. Es ist natürlich schwieriger, wenn man nicht DFB heißt. Das war auch ein Problem. Wir konnten oder wir wollten auch nichts vorgeben, sondern wir wollten, dass es wirklich von den Clubs kommt, dass die Vereine halt selber entscheiden, was sie umsetzen möchten. Am Ende haben wir 3, 4 Themenbereichen, wir sind 3, 4 Themen angegangen. Das ist einmal Mobilität, Recycling, Abfall und dann das Thema Aufforstung. Und die eine gemeinsame Aktion ist eine oder mehrere Spendenaktionen zum Thema Aufforstung. Wir können das nicht mit einer Aktion machen, weil einige Vereine eher lokal oder regional spenden wollten, was total verständlich ist. Aber das ist halt die eine Aktion, die alle 10 Vereine machen werden. Dazu kommt das Thema Ernährung, vegan-vegetarische Kost. Ich möchte hier nur sagen, wir verbieten gar kein Fleisch, das ist nicht der Punkt, sondern es geht um Optionen, weil ich, wie gesagt, ein paar Kommentare gelesen habe, dass ich halt den Wurst aus den Stadien nehmen möchte und das ist halt gar nicht der Fall, aber dass wir, das wird sowieso angeboten in vielen Stadien, vegan, vegetarische Kost und dass wir das ein bisschen, dass wir dabei Informationen teilen können, dass wir die Leute dazu sensibilisieren können, was das ökologisch gesehen, was das bedeutet, auf Fleisch zu verzichten. Wir haben auch einen Partner Schwalbe bekommen. Schwalbe macht Fahrradreifen, Fahrradschläuche, Fahrradzubehör. Die bieten eine Recycling-Aktion an, ich glaube 5 Stadien jetzt, wo ein Fan alte Fahrradschläuche oder Fahrradreifen zum Stadion bringen kann. Schwalbe sammelt die durch verschiedene Fahrradhändler und macht daraus neue Fahrradreifen und Schläuche. Also das sind die 3, nicht komplett über, also auf die 10 Vereine aufgeteilt, aber das sind 3 Aktionen, die man in den verschiedenen Stadien sehen kann.
Was ist denn das Ziel? Also was muss passieren, dass du am Montagabend zufrieden auf die Couch fällst und dir denkst, ja, das ist gut gelaufen?
Also ich habe in dem ganzen Prozess, das ist jetzt ungefähr 6 Monate her, dass wir mit der Idee angefangen haben, ich habe so viel gelernt, wie man sowas organisiert. Ich war auch teilweise frustriert, ungeduldig, aber am Ende haben wir eine Gruppe von 10 Vereinen, die sehr motiviert sind, wo Leute echt ja viel Zeit auch investiert haben, um das möglich zu machen. Also ich bin froh, wenn nichts schief, also läuft erstmal, dass es halt reibungslos läuft, dass der ein oder andere Fan nicht so zufrieden sein wird, ist mir klar. Aber das ist auch ein Schritt in die richtige Richtung, dass wir halt einen Spieltag überhaupt veranstalten, dass das Thema auch jedes Jahr ein bisschen normaler wird und hoffentlich nicht so polarisierend wird. Und das ist, glaube ich, leider noch der Fall im Fußball, dass wir haben 2 Extreme, Leute, die jetzt dafür offen sind und Leute, die das immer mehr wegdrücken wollen. Ich will diese 2 Gruppen zusammenbringen, deswegen keine Verbote, keine Fleischverbote, um Gottes Willen. Aber ich glaube, wenn wir das von Jahr zu Jahr verbessern, wird das irgendwann normal. Und so kriegen wir es hin, dass wir in den Massen dann eine gewisse Bewusstsein haben für das Thema Klimaschutz.
Wir wünschen auf jeden Fall viel Erfolg für die Aktion und euch auch im Spiel gegen Sandhausen.
Ja, vielen Dank.
Ciao, ciao.
Ja, auf jeden Fall super Aktion, schöne Einblicke. Und wir verabschieden uns einfach damit, würde ich sagen, und verfolgen, ob Leverkusen den unbesiegbaren Rekord an diesem Wochenende in der Bundesliga weiter ausbaut. Oder, Michael?
Bin ich auch sehr gespannt drauf. Gegen BVB keine leichte Aufgabe.
Ja, schauen wir mal. Dann sagen wir tschüss, schönes Wochenende und bis Montag. Redaktionsschluss für diese Folge Kicker Daily war heute 14 Uhr.
Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.